Pflegegeplänkel, der True Crime Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegegeplänkel. Hier ist, andersrum, hier ist Uschi.
Und Nikolas.
Hallo Uschi, wie geht's dir?
Hallo Nikolas, mir geht's supi.
Sehr schön, das freut mich.
Es sind Ferien und ja, ich freue mich.
Wie war dein Weihnachten?
Schön, ruhig, besinnlich. Ja, gestern Familie, bisschen trubelig, aber es muss ja so sein, ja.
Sehr schön. Ich hoffe, ihr da draußen an den Endgeräten hattet auch alle eine schöne Weihnacht, eine besinnliche Weihnacht. Dies wird erstmal die letzte Folge in diesem Jahr.
Ja.
Ich glaube, noch eine. Nee, heute ist ja schon der 26.
Das schaffen wir, glaube ich, nicht, oder?
Das schaffen wir nicht mehr. Das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Ich habe gerade schon mit Uschi gesprochen. Es wird mittlerweile sehr schwer, tatsächlich Fälle zu finden, die sich in irgendeiner Art und Weise mit der Pflege oder die sich um die Pflege drehen, sodass man überlegt, das Format ein bisschen abzuändern und generell einfach nur True-Crime-Fälle macht. Da finde ich jede Menge Sachen. Da habe ich auch mal so probehalber einfach mal gesucht und dann findet man wirklich sehr viele Sachen. Das müssen wir uns noch überlegen. Ihr werdet da aber auch frühzeitig drüber informiert. Wenn ihr aber bis dahin noch Sachen habt, wo ihr sagt, Mensch, guckt ihr das doch mal an oder guckt euch das mal an, dann immer gerne her damit. Ihr könnt uns auf allen Social-Media-Plattformen erreichen.
Ja.
Einfach mal eine kurze Nachricht. Mit Fällen, die ihr vielleicht im Kopf habt, die man vielleicht behandeln kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Starten wir in den heutigen Fall.
Machen wir.
Wir befinden uns ja so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise im Zweiten Weltkrieg. Und ja, ich starte einfach mal mit einer kleinen Einleitung. Es ist ein kalter Morgen im März 1941. Ein grauer Bus rollt durch die Straßen nach Bernburg. Die Fenster sind verhängt. Niemand kann hineinsehen, niemand soll hineinsehen. Im Inneren sitzen Frauen und Männer dicht an dicht. Manche schweigen, manche weinen. Andere verstehen nicht, wohin die Fahrt geht. Viele glauben, sie würden verlegt. In ein besseres Heim, in ein Krankenhaus mit moderner Behandlung. Niemand ahnt, dass dieser Ort kein Krankenhaus ist, sondern eine Todesfabrik. Ich habe die Folge auch tatsächlich Todesfabrik von Bernburg genannt. Warum werdet ihr oder werden wir gleich noch hören? Im heutigen Fall geht es unter anderem um eine junge Frau, die auch in diesem Bus sitzt. Sie heißt Jutta von Gutstedt. Sie wurde 1914 geboren und ja, ist eigentlich sehr privilegiert aufgewachsen, sehr behütet aufgewachsen in einem vornehmen Herrenhaus und ja, war adlig oder halt die Familie war adlig und ja, ist auch sehr behütet aufgewachsen. Und ihr Leben beginnt erstmal auf der Sonnenseite, aufgrund ja, der eben genannten Attribute, die sie so mit in die Wiege gelegt bekommen hat, endet aber dann hinterher, wie wir gleich hören werden, sehr schrecklich.
War sie jetzt nur psychisch krank? Hatte sie jüdische Wurzeln auch? Oder?
Also das in der Zeit unter der NS beziehungsweise unter Hitler nicht nur Juden vergast wurden, das wissen wahrscheinlich viele, aber es ist halt nicht so präsent, sondern es wurden auch sehr viele, ich nehme immer das Wort behindert ungern in den Mund, aber es ist halt so, sehr viele behinderte Menschen vergast, weil das nichts mal mit diesem Arischen zu tun hat, sondern weil sie
war ja nicht vollkommen, ne?
Genau, sie waren nicht vollkommen und sie waren dem, ja, man hatte die Ansicht, dass sie halt einfach nicht lebenswürdig waren, dass sie unnütze Brotfresser waren, die es nicht wert waren, zu leben.
Ja, ich glaube, das passt auch nicht so in Hitlers Bild vom
Nein,
reinen
überhaupt
Deutschen,
nicht.
ne?
Nein,
Das ist ja, deswegen wurden, glaube ich, auch viele behinderte Menschen damals auch versteckt.
nein. Richtig. Also Jutta selber, ja, es fing dann, also erstmal wuchs sie auf der Sonnenseite des Lebens an, dann ging es aber darum, oder es veränderte sich langsam, ihr Vater verließ die Familie für eine andere Frau und im Laufe ihrer Kindheit, beziehungsweise die Jugend, stellten die Ärzte dann auch fest, dass sie, oder sie hatte erste Anzeichen, es waren so Verwirrtheitszustände, sie hat sich zurückgezogen, hat ganz viel Angst gehabt, aber jetzt ohne ersichtlichen Grund. Das war ja alles noch vor dem Krieg und es gab jetzt keine Gründe, warum sie so reagiert. Und die Ärzte stellten dann irgendwann die Diagnose Schizophrenie fest. Heute ist das behandelbar, also
Ja,
gut behandelbar.
kannst ja mit Medikamenten
Genau.
gut einstellen, alles.
Richtig. Zu einem mit Medikamenten und auch zu anderen mit Therapieformen.
Ja.
Das gab es damals natürlich noch nicht. Und das Schreckliche an der Sache ist, dass es halt damals tatsächlich dann später den Tod bedeutete. Also man hat erst angefangen, die, ich möchte sie ungerne so in eine Schublade, aber man hat angefangen, Menschen oder besondere Menschen zwangs zu kastrieren bzw. zwangs zu sterilisieren. Und
Schrecklich.
auch unter Hitler dann später, weil man dann damit die Fortpflanzung verhindern wollte. Das müssen aber nicht nur körperlich behinderte Menschen. Also wir haben es ja im Fall von ihr gesehen oder sehen es, dass sie einfach nur unter einer Schizophrenie litt. Das ist eine geistige Erkrankung, es ist noch nicht mal eine Behinderung per se. Aber es bedeutete damals schon, dass die Menschen halt besonders untergebracht werden mussten. Das heißt, es war ein Kostenfaktor. Und
Ja.
im Sinne der NS-Zeit ein unnötiger Kostenfaktor.
Ja, meistens kamen diese Menschen ja auch in die damaligen Irrenanstalten oder
Genau,
Zuchthäuser,
genau.
wie das so genannt wurde. Ja.
Richtig. Ja, und diese Diagnose, die Jutta bekommen hat, bedeutete für sie, haben wir eben schon angedeutet, dass sie in eine Psychiatrie eingewiesen wird und nicht wie heute für Wochen oder Monate oder Jahre, sondern halt für immer. Also es hieß dann auch tatsächlich, du bleibst dann da. Und wie ich eben schon gesagt habe, hat man da schon gemerkt oder gesagt, dass es halt auch ein großer Kosten, müssen hier untergebracht werden, die müssen zu essen
Verpflegt,
bekommen,
ja.
Ärzte und was da nicht alles arbeitet. Und somit verliert sie ihre Freiheit und ohne es zu wissen, ihr Recht auf Leben. Als dann 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, kam auch ganz schnell die Ideologie da zustande, dass Menschen in wertvoll und in wertlos unterteilt werden. Wir haben es bei den Juden gesehen.
Ja, Juden, Zigeuner.
Genau, alles, was nicht arisch oder rein deutsch oder in den Augen von Hitler in sein perfektes oder wie ja, perfektes Aussehen
Ja.
passte, war dann ganz schnell wertlos und psychisch Kranke galten halt dann als Ballast der Gesellschaft. Unter anderem auch als gesundheitsgefährdend. Deswegen hat man, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwann angefangen hat, die Menschen zwangs zu sterilisieren bzw. zwangs zu kastrieren. Und Schritt für Schritt entwertete man denen ihr Leben.
Das sollte halt so sein, auch dass die sich nicht fortpflanzen können, ne? Was könnte ja sein, dass sie ihre Krankheit weitergeben. Schon schrecklich.
Und man fing halt an, ja, Propagandafilme zu produzieren, indem man den Menschen ganz klar machte, wie wertlos das Leben dieser Menschen ist. Das hörte aber damit nicht auf, sondern das fing auch schon bei Kindern in der Schule an. Also Kinder mussten in der Schule quasi errechnen, wie soll ich sagen, also gegenrechnen, was eine Unterbringung von einem behinderten oder psychisch erkrankten Menschen kostet und wie viel ich dafür zum Beispiel an Lebensmittel kaufen, also für dieses Geld kaufen. Ne? Was, also das Leben wurde quasi gegen Butter aufgerechnet. Und so wurde den Kindern schon in der Schule eingeflößt, dass Butter mehr wert ist als das Leben eines Menschen. Genau. Und so schließt sich das dann so langsam ein. Und wie gesagt, die Kinder erlernten dann schon sehr rechnerisch und sehr sachlich und vor allem auch emotionslos, dass Butter mehr wert sein muss als das Menschenleben. Mhm. Genau, die ersten Schritte waren dann, wie ich eben schon gesagt habe, die Zwangssterilisation, meistens halt bei Frauen. Und zigtausende, hunderttausende wurden halt gegen ihren Willen dann zwangssterilisiert. Und das ging auch relativ komplikationslos. Ärzte unterschrieben, Richter haben das dann genehmigt und dann wurde das durchgeführt. Da wurde gar nicht, es musste halt schnell passieren. Ja. Man hatte gar keine Wahl.
Also zu der Zeit ja sowieso auch nicht. Also wenn du da nicht ins System gepasst hast, warst du eigentlich verloren.
Ja. 1939 gab es dann einen Brief von Adolf Hitler, oder zumindest hat er ihn unterschrieben, der dann alles komplett veränderte. Es war kein öffentliches Amtsschreiben, es war auch kein Gesetzesentwurf oder auch kein Gesetz, das er erlassen hat, sondern es war einfach ein privat geschriebener Brief, in dem er quasi bestätigt hat, dass unwertes Leben den Gnadentod bekommen soll. Also er hat es da noch relativ positiv ausgedrückt. Ja. Ich habe versucht, dieses Schreiben irgendwo zu finden, habe aber leider nichts gefunden. Aber das war halt sehr, sehr allumfassend umschrieben. Und was man da hinterher draus gemacht hat, ist dann eine andere Sache. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dann hieß es, alles, was nicht lebenswert war, muss ausgelöscht werden.
Schrecklich.
Ja. Und Experten sind sich heute sicher, dass selbst damals, zu der damaligen Zeit, dieses Schreiben illegal, also nicht wirksam war, weil es, wie gesagt, kein offizielles Schreiben war,
kein Beschluss von der Partei oder
gar nichts. Also es war kein Gesetz, das, was er erlassen hat. Es war einfach nur dieser nackte Brief, in dem er halt geschrieben hat, dass allen diesen Menschen der Gnadentod gewährt werden muss. Und dieser Brief gab dann halt Ärzten hinterher, nämlich das, was sie brauchten, nämlich Macht über Leben und Tod. Das heißt, sie konnten mit diesem Brief dann quasi machen, was sie wollten. Und so wurde dann das Projekt Aktion T4 ins Leben gerufen. Bekannt oder benannt wurde das Ganze nach der Adresse der Berliner Zentrale Tiergassenstraße 4, deswegen T4. Und es fing an, dass dann in ganz Deutschland Vorbereitungen getroffen wurden. Es wurden Konzepte entwickelt und Fragebögen entwickelt, um herauszufinden, ist ein Mensch psychisch krank? Also klar, bei einer körperlichen Behinderung sieht man das offensichtlich.
Ja, klar.
Aber man wollte halt schon herausfinden, sind die wirklich psychisch krank, und haben da Methoden entwickelt, um das so schnell wie möglich und so effizient wie möglich herauszufinden.
Ja, glaub mal, wie viele Ärzte, die ihre Patienten vorher lange behandelt haben, also die werden das wahrscheinlich fast alle freigegeben haben.
Natürlich. Also es gab dann auch nichts.
Ich glaube, Stillschweigen, also Arztgeheimnis gab es dann damals bestimmt nicht, nee.
Ganz genau. Aber es war damals schon so, dass halt trotzdem drei Gutachter entscheiden mussten.
Mhm.
Also ein Arzt hat quasi die Daten weitergegeben und es wurde dann nochmal durch drei Gutachter begutachtet, ob dieser Mensch, der da gerade vor ihnen liegt, auf dem Papier wirklich psychisch krank ist. Und man hat dann die Akten der Menschen mit einem roten Kreuz für tot gekennzeichnet oder einem blauen Minus für Weiterleben.
Okay.
aber die Menschen selber wurden nicht interviewt. Also es gab keine Gespräche, es gab keine Besuche der Patienten, weder von den Ärzten oder beziehungsweise von den Gutachtern. Und es gab auch keine wirkliche zweite Meinung.
Also alles nach Aktenlage praktisch.
Nach Aktenlage und nur innerhalb dieses kleinen Konvoluts an dem Arzt, dem Behandelten und diesen drei Gutachtern. Danach gab es nichts mehr. Und wie gesagt, die Menschen selber wurden gar nicht interviewt.
Ja gut, das war ja auch eine Diktatur, ne? Also eigentlich wäre es egal gewesen. Es hätte auch nur einer irgendwie begutachten können. Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen.
Ja, das stimmt. Und die Kriterien sind halt ziemlich hart gewesen, die erfüllt werden mussten, um nicht lebenswert zu sein. Also du musstest länger als 5 Jahre in der Psychiatrie gewesen sein oder in der Psychiatrie gewesen sein, nicht arbeitsfähig und asoziales Verhalten. Mir ist nicht ganz klar, was man damals mit asozialem Verhalten gemeint hat. Heutzutage ist es so, ich habe es in der Schule so gelernt, du wahrscheinlich auch in deiner Ausbildung. Asoziales Verhalten ist jetzt nicht, ich habe kein Geld, ich lebe von Hartz IV oder nee, das ist ja nicht das, was in der Gesellschaft als asozial, sondern asozial ist einer, der sich außerhalb der Norm bewegt.
Genau.
Erstmal. Das muss ja nicht mal negativ behaftet
sein. Nee, ist halt nicht so wie alle anderen, sage ich
also
mal.
Also die Punk-Szene zum Beispiel damals, die ja positiv rebelliert hat, sage ich es mir jetzt mal, um es jetzt grob zu umschreiben, galten damals auch als asozial, weil sie sich halt außerhalb der Norm bewegt haben mit ihren Protesten.
Ja.
Und also so, nur um es ein bisschen verständlich zu machen. Deswegen war mir nicht ganz klar, was damals mit asozialem Verhalten gemeint wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie halt als asozial eingestuft worden sind aufgrund ihrer Behinderung bzw. Erkrankung.
Ja, sind nicht anpassungsfähig, denke ich mal, so in der Gesellschaft.
Und somit ist dann auch relativ schnell klar, dass Jutta alle Kriterien erfüllt hatte oder erfüllte. Und ja, somit war sie dem Tode geweiht. Dieses ganze Prozedere führte dann aber auch dazu, dass ziemlich wahllos entschieden wurde und viele Menschen dann auch irrtümlicherweise eingestuft worden sind, weil Ärzte dann auch angefangen haben, gewisse Patienten absichtlich schlechter in Anführungsstrichen dastehen zu lassen, um gute Arbeitskräfte zu behalten.
Mhm.
Also wenn ich sehe, der ist nicht arbeitsfähig oder den kann ich jetzt nicht arbeiten schicken, wurde der absichtlich schlechter eingestuft, damit ich die Leute behalten kann, mit denen ich noch was, aus denen ich noch was ziehen kann, quasi.
Die in ihren Augen wertvoll waren.
Richtig. Man fing dann ziemlich schnell an, nochmal extra Krematorien zu bauen, um diese, es waren ja hunderttausende Menschen, die da, ich sag's jetzt, hart vernichtet werden sollten. Das heißt, du brauchtest auch den Platz oder die Kapazitäten dafür. Das wurden dann extra nochmal Krematorien und Auffanglager gebaut dafür. Und eins davon ist das in Bernburg. Eins von 6, die da extra gebaut worden sind für. Und es gab halt alles, was man dafür braucht. Es gab Gaskammern, es gab Krematorien, um die Leichen hinterher zu verbrennen. Und halt Büros für Verwaltung Unterkünfte für die Pflegekräfte, Ärzte und. Die Busse kamen regelmäßig. Es waren immer graue Busse. Die wurden extra grau angemalt von außen. Die Fenster wurden verhangen, damit man nicht reingucken kann, aber auch die Menschen nicht rausgucken konnten, wussten, wo es hingeht. Und es war natürlich dann auch relativ unauffällig. Also so ein grauer Bus fällt jetzt nicht sonderlich auf, wenn da jetzt mehrere sind, viele immer gefahren. Und es wurden immer 3 Busse angeliefert, die Platz für 75 Menschen boten. Das Ganze halt so effizient wie möglich zu gestalten. Also es war halt genau die Menschen, die man da in wie soll ich das sagen, in, ich will es so respektvoll wie möglich ausdrücken, aber die halt in einem Rutsch quasi dieses ganze Prozedere durchlaufen konnten, um es halt so effizient wie möglich zu gestalten. Nachdem die Menschen dort angekommen sind, war alles ganz straff organisiert. Also Bürokräfte haben die Namen nochmal überprüft, damit es auch keine Verwechslung gab. Ein Arzt musterte die Opfer nochmal vorher. Warum, erschloss ich mir überhaupt nicht.
Ich könnte mir vorstellen, einfach nur so, also die haben ja auch viele Versuche und solche Sachen an Menschen gemacht. Vielleicht für ihre Statistiken. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht.
Das ist eine gute Idee, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Was mir auch gerade einfällt, um vielleicht einfach den Menschen bis zum Schluss das Gefühl zu geben. Also sie sind ja in dem Glauben in diese Busse gestiegen, woanders einfach untergebracht zu werden. Also die wussten das ja mit dem Einstieg in dieses Bus, wussten die ja gar nicht, was ist. Die wussten auch nicht, dass über sie entschieden wurde, bin ich lebenswert oder bin ich wertlos. Dass man einfach bis zum Schluss diese Fassade aufrechthalten wollte. Ein Arzt guckt dich nochmal an, um dich zu begutachten, weil du ja im Glauben bist, du wirst hier nur untergebracht in einem besseren Krankenhaus, oder?
Wobei ich mir forsche, also ich glaube eigentlich eher, weil wenn man das ja auch so Dokumentarfilme und so von früher sieht, wie respektlos die eigentlich mit den Menschen umgegangen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt mit den behinderten Menschen, weil das war ja in den ihren Augen, die waren ja auch nichts wert, dass die da mit denen anders umgegangen sind. Ich glaube noch nicht mal, dass die Fassade aufheben. Ich glaube eher, dass das so für den ihre Untersuchungszwecke waren. Man hat ja auch in den ihren Augen Forschung an diesen Menschen betrieben. Ne? Ich mag gar nicht mehr vorstellen, was alles. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass im Dritten Reich irgendjemand respektlos mit Menschen waren, die nicht so sind, waren wie sie selber, ne? Oder was dem Ideal entsprochen hat.
Ja. Nee, mag gut möglich sein, auf jeden Fall. Ja, und die Ärzte suchten, also unter anderem, warum da ein Arzt nochmal drauf guckt, also ein Grund ist, dass er keine Diagnose suchte, sondern eine passende Todesursache suchte, offensichtlich. Mhm. Aber diese Todesursachen, die hinterher in dem Totenschein aufgeführt, die waren willkürlich. Mhm. Also alte Menschen wurden mit Herzversagen oder Herzinfarkt bescheinigt. Und bei jungen Menschen waren es halt einfach willkürliche Todesursachen, die halt dann dokumentiert worden sind. Und dann ging es auch relativ schnell, also nackt wurden sie dann in die Gaskammern gedrängt. Ich meine, dieses Prozedere kennt man ja von der Geschichte her generell. Das Ganze dauerte 20 Minuten in der Regel. Also es wurde Kohlenmonoxid in die Räume eingeflößt. Und Kohlenmonoxid, wenn ich das einatme, habe ich keinen Sauerstoff mehr im Blut. Und alles beginnt zu versagen an. Bis hin zum Herzstillstand. Und die Ärzte konnten halt durch ein Guckloch in der Tür dem Todeskampf der Menschen zugucken.
Schrecklich.
Halt auch, um gewiss zu sein, dass wirklich alle tot sind.
Ja.
Danach kam dann die Verbrennung, wie üblich. Also da wurde es nicht anders. Es gab kein Grab, es gab keine Abschiednahme. Du warst eine Nummer auf dem Papier.
Ja. Dann ab in so ein Loch rein.
Wurdest vernichtet.
Ja. Genau. Schrecklich.
Damit nicht genug, was ich halt sehr perfide oder unter anderem perfide an der ganzen Aktion finde, ist, dass halt damit immer noch Geld gemacht wurde. Auch über den Tod hinaus mit den Menschen. Also da habe ich dann Gänsehaut bekommen. Es wurde mit Absicht die Todesdaten nach hinten verlegt, um mit den verstorbenen Menschen immer noch Geld zu verdienen.
Okay.
Also es gab ja damals auch schon sowas wie Krankenkassen, Krankenkassen, die dann ja auch für die Menschen bezahlt haben. Das heißt, die Todesdaten wurden nach hinten verlegt, um mehrere Wochen bis Monate. Und somit hat man dann mit den Toten immer noch Geld für Unterbringung, für Pflege,
lukrativer
für Medikamente.
Job.
Genau. Und das hat mich ja nicht am meisten schockiert, also es ist schlimm genug, dass solche Menschen auf so eine Art und Weise, ich sag's jetzt in Anführungsstrichen, entsorgt werden. Mhm. Aber damit dann auch noch Geld zu machen, wo dieser Mensch nicht
mehr lebt. Das ist nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf,
genau, finde ich. Genau, das war so, und da dachte ich so, nein, das fand ich sehr schlimm. Aber irgendwann kam man an einen Punkt, wo die Fassade anfing zu bröckeln, weil Angehörige sich über identische Todesursachen gewundert haben. Also dem wurde ja trotzdem mitgeteilt, per Brief meistens, wurde der Totenschein übergeben.
Ja.
Und bei den Massen von Menschen, die dort getötet wurden, ist es dann aber auch irgendwann zwangsläufig klar, dass sich in der Nachbarschaft dann Leute zusammenkommen und ihr feststellen, ich habe hier einen Totenschein, ich auch, guck mal, wir haben die identische Todes- und das häufte sich dann irgendwann und schlug dann Ketten und Wellen und so brach dann die Fassade, wie gesagt.
Ja, vor allen Dingen, es waren ja auch keine Leichen da, die man,
genau,
wo man sich von verabschieden konnte oder so, es ist, war ja nichts mehr da.
Also sie hatten ja quasi nur den Totenschein, mehr nicht. Und natürlich dann auch die also in Fehlern in Urkunden, wie gesagt, dieses oder dieses Zurückdatieren der Sterbedaten und. Also alles kam halt irgendwann ans Licht, weil die Menschen ja auch nicht dumm sind.
Ja.
Die katholische Kirche hat dann auch öffentlich Einspruch dagegen erhoben und ist dagegen so ein bisschen angegangen. In Predigen haben sie von Mord gesprochen dann irgendwann und so kam das halt ins Rollen und dass der Druck halt auf dieses Regime sehr groß wurde und man hat dann auch ganz schnell aufgehört, von jetzt auf gleich mit diesen Art von Tötungen, ausgenommen der Vergasung der Juden.
Also ja.
Das ist dann nochmal ein anderer Bereich gewesen, aber das gezielte Töten von psychisch kranken Menschen und behinderten Menschen hat dann am 24. August 1941 von jetzt auf gleich aufgehört, indem Hitler das Ganze gestoppt hat. Also da hat man dann doch gemerkt, dass der Druck von der Gesellschaft groß genug sein kann, um dem halt dagegen zu wirken. Okay. Also er hat das dann tatsächlich gestoppt.
Wahrscheinlich aber auch, also das finde ich gerade, bin ich ein bisschen sprachlos. Ich meine, gut, dass er gestoppt hat, aber wenn ich überlege, wie viele andere Menschen er trotzdem noch hat töten lassen.
Ja.
Es waren ja auch nicht nur Juden, es waren ja wirklich Sinti, Roma, alles, was nicht so in seinem Bild passte, ne? Ja. Aber, ja.
Und die letzten Tötungen in Bernburg waren am 15. August, also kurz bevor er am 24. August 1941 dann das Ganze gestoppt hat. Und ja, für Jutta und für über 9000 Menschen nur alleine in Bernburg kam aber dieser Stopp viel zu spät, weil die schon längst tot waren. Die Täter selber, also es haben rund 140 Menschen in Bernburg gearbeitet, unter anderem Ärzte, Pfleger, Pfarrer, Heizer,
oh Gott,
die man brauchte, die jetzt grundsätzlich keine Sadisten oder Monster gewesen sind, also nicht von Grund auf schlecht waren, sondern die auf Befehl gearbeitet haben.
Mhm.
Das macht es jetzt nicht besser,
nee.
Das weiß ich auch. Aber mir war es schon sehr wichtig, das so ein bisschen mit einzubringen, dass das jetzt keine Grund auf bösen Menschen gewesen sind, wie wir es schon in anderen Kriminalfällen gehabt haben, die wir bearbeitet haben. James Cullum zum Beispiel, der ja da einfach losgeschlachtet hat, jetzt mal. Sondern, dass das ganz normale Menschen sind, die auf Befehl gehandelt haben.
Trotz allem kann man Befehle verweigern, aber ich verstehe das schon, also gerade in diesen Situationen, ne? Jeder möchte ja selber leben und
ich bin da bei dir. Natürlich könnte man einen Befehl verweigern, aber was wäre die Konsequenz gewesen?
Dann wärst du.
Wäre ich selber.
Und der Nächste steht dann gewesen. Da.
Kann man drüber diskutieren, kann man drüber philosophieren. Ja. Mir war es halt nur wichtig zu erwähnen, dass es im Prinzip ganz normale Menschen gewesen sind, die dort gearbeitet haben.
Ich glaube, auch diese Menschen haben ihre Strafe auf irgendeine Art und Weise erhalten.
Ja. Ja, die Hauptverantwortlichen wurden auch tatsächlich verurteilt zu, also die haben das Todesurteil bekommen.
Ja.
Ich habe hier zwar Namen stehen, aber ich konnte nicht verifizieren, ob das wirklich die Hauptverantwortlichen, also wenn ich dann irgendwas finde, würde ich das gerne nachreichen, aber zum Zeitpunkt der Recherche konnte ich jetzt nicht gucken, sind das auch
Sind das,
tatsächlich die Hauptverantwortlichen. Aber alle anderen kamen so davon. Also wie eben schon erwähnt, die Ärzte, die
okay.
Pflegekräfte und die ganzen Menschen, die dort gearbeitet haben, die haben auch nach Ende des Krieges keine Konsequenz daraus ziehen müssen. In dem Fall. Also es gab ja trotzdem noch viele Verurteilungen auch nach dem Krieg, aber speziell dem Fall und speziell für Bernburg kamen alle anderen keine Konsequenzen
Okay, finde ich jetzt auch nicht gut, aber
davon tragen müssen. Nein.
sehr interessant.
Heute ist Bernburg eine Gedenkstätte. Ich habe ein Foto, das kann ich aber nochmal hochladen. Da sieht man nachgebildet, symbolisch halt so ein Bus. Ich glaube, der ist
Ja.
aus Stein gemeißelt. Symbolisch für die Busse, die da gefahren sind. Man findet aber auch ganz viele Fotos von diesem Lager, sag ich jetzt mal. Und ja, er erinnert halt an das größte Verbrechen der Menschheit, die Vergasung der Menschen. Nicht nur sinnbildlich für die erkrankten Menschen, sondern auch für alle Juden und. Steht es genauso als Mahnmal da.
Ja, eigentlich sollte man ja denken, man hat aus der Geschichte gelernt, ne? Aber wenn man sich dann heute so in der Welt umschaut, ist traurig, dass solche Menschen immer wieder an die Macht kommen.
Warum ich diese Folge oder warum wir diese Folge gemacht haben oder warum ich die Idee dafür hatte, war halt ganz einfach, um den Menschen so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, dass nicht nur die Juden vergast worden sind, was schlimm genug gewesen ist, gar keine Frage, sondern dass es auch andere Menschengruppen gab, die getötet wurden damals. In dem Fall psychisch erkrankte und behinderte Menschen. Es wurden aber auch andere Menschen wie Homosexuelle vergast oder getötet. Einfach nur, um so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, dass nicht nur die Juden vergast oder getötet wurden.
Ja, und aber die Vergasung jetzt von behinderten Menschen, das hat man ja also bis in unserer Zeit jetzt noch gemerkt, weil ich, also es ist meine persönliche Erfahrung, dass ältere Menschen, die ja auch zu ihrer Zeit, also zur Hitlerzeit, im Prinzip gar keine behinderten Menschen mehr kannten, weil es die
Genau,
nicht
gab
gab,
es nicht.
dass die heutzutage, also nicht alle, aber viele gar nicht mit behinderten Menschen zurechtkommen. Also wenn sie selber welche haben, habe ich auch schon erlebt, dass sie einfach versteckt wurden. Irgendwie und oder halt, dass behinderte Menschen einfach doof angeguckt werden. Also da stehen ja wirklich erwachsene Menschen
Richtig.
mit offenem Mund oder ziehen dann ihre Kinder weg und nee, da darfst du nicht gucken. Und es ist vieles noch aus dieser Zeit, finde ich, dass das
Ja,
so mit reinschwappt.
es wandelt sich so ein
Ja,
bisschen,
auf
auch
jeden Fall, Gott sei Dank.
aus der Erfahrung meiner Tätigkeit. Also die jetzigen Generationen, die jetzt Großeltern werden, denken da Gott sei Dank
Ja.
mittlerweile anders. Aber ich kenne das.
Also ich meine jetzt speziell halt diese ältere
Genau.
Generation.
Ja, also das ist ganz klar. Ich hatte ein Beispiel, da habe ich noch in der Erwachsenenpflege gearbeitet, die Mutter eines Patienten, auch schon weit über 80 gewesen, hat es, ich dachte am Anfang, einfach nur verdrängt. Aber da kristallisierte sich dann auch so raus, nein, mein Junge ist nicht behindert oder mein Mann, oder, ja, ihr Kind war es ja gewesen, der ist nicht krank, das wurde immer verdrängt und ich dachte so, naja, auch Angehörige machen ja die Sterbeprozess durch und vielleicht ist sie halt noch in diesem Verdrängen. Aber es kristallisierte sich immer mehr raus, wie du gerade sagtest, das gab es für sie nicht.
Nee.
Das wurde weggeredet, weil es das nicht gab.
Ja, oder man hat sich geschämt. Also ich war damals in meiner Friseurausbildung. Da kam, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, da kam halt auch eine ältere Frau auf dem Dorf, kam mit ihrer Tochter rein und zeigte schon immer so, ne, machte so ein Zeichen, dass ihre Tochter bekloppt wird, dass sie eine an der Murmel hätte und nicht ganz beisammen wäre. Und wir sollten ihr einfach die Haare abschneiden. Die hatte ein bisschen längere Haare, die sollten einfach kurz. Und dann spricht meine Kollegin mit der jungen Frau, die muss damals 20 gewesen sein, und hat gemerkt, die kann ganz normal reden. Die war vielleicht geistig ein bisschen zurück, aber die konnte sich artikulieren. Die hat gesagt, wie sie die Haare haben möchte. Und ihre Mutter stand da wirklich immer und zeigte so einen Vogel hinter ihr. Da war ich so geschockt, wo ich dachte, wie kann man, also die hat sich einfach für ihre Tochter geschämt. Und wir haben dann hinter die Mutter ein wenig ignoriert und uns wirklich nur um diese junge Frau gekümmert. Ja, ich glaube, weiß nicht, ob die oftmals irgendwie überhaupt so eine Erfahrung gemacht hat, dass jemand so auf sie zugeht. Wenn, ich kann mir vorstellen, Mama hat sie schön zu Hause gehalten und
Gut möglich, ja, aber auch vielleicht auch einfach.
Aber es war auch halt eine Frau aus dieser Zeit, ne? Ja, also die Mutter.
Ja. Ich will immer noch so ein bisschen das Gute im Menschen sehen. Vielleicht hat sie aber auch tatsächlich schlechte Erfahrungen gemacht und hat auf ihre Art und Weise, die vielleicht für uns sehr schroff und sehr abwertend drüber kam, einfach nur darauf aufmerksam machen wollen, dass mein Kind nicht gesund ist, in Anführungsstrichen.
Ja, das ist aber der falsche Weg, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Also mir kommt gerade noch so ein Gedanken, weil du gerade da gesagt hattest, für die vielen Menschen existierten Behinderte gar nicht, weil sie ja eine lange Zeit getötet wurden. Und ich denke auch, weil irgendwann spricht sich das ja rum.
Dass man hat die versteckt auch.
Man hat sie zu Hause versteckt, hat sie vielleicht gar nicht erst in eine Psychiatrie gebracht, um ihre Kinder zu schützen. Und deswegen halt dieser Grundgedanke aufkam, Behinderte gibt es gar nicht, habe ich nie gesehen. Warum gibt es die jetzt plötzlich? Das kam mir gerade noch so in den Sinn. Nicht nur, weil sie getötet wurden, sondern auch, weil irgendwann angefangen haben,
die Leute
zu verstecken. Ja. Also auch Juden wurden ja versteckt.
Ja, klar.
In großer Zahl. Von daher, ja, also wie gesagt, ich wollte einfach nur so ein bisschen auch auf diese Menschengruppe aufmerksam machen, die damals gezielt getötet worden sind. Weil das so in der geschichtlichen Historie einfach so ein bisschen untergeht, sage ich mal.
Also diese Geschichte darf man ja auch nicht vergessen, ne? Das ist ja, da sollten wir uns alle immer wieder dran erinnern. Und es gibt ja auch nicht mehr so viele Zeitzeugen.
Das stimmt.
Und von daher ist das eigentlich ein wichtiges Thema auch. Ja.
Und somit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge, zur letzten Folge in diesem Jahr.
Ja.
Und wie immer Ritual.
Mit einem guten Gedanken.
Dass wir mit guten Gedanken aus der Folge rausgehen. Das ist mir immer persönlich wichtig, um auch einen Abschluss zu finden.
Ja, dann erzähl mal, was machst du denn heute Schönes?
Ich weiß es nicht. Ich muss mal einkaufen.
Ja, ich auch.
Okay. Also wir haben zwar noch ein bisschen vom kalten Buffet über, aber ich möchte gern wieder was Warmes essen. Jetzt ein Tag mit Brötchen gegessen.
Essen kann ich nicht mehr sehen, aber ich bräuchte Getränke. Ich habe keine Getränke
Ansonsten,
mehr.
Ja, lassen wir das Wochenende ein bisschen ruhig angehen. Montag geht es wieder an die Arbeit. Du hast, glaube ich, noch Ferien, ne?
Ich habe Gott sei Dank noch Ferien.
Bis wann?
Ja, nach Silvester. Ich glaube, bis zum 5.
Ich weiß es nicht. Der 5. Januar geht es, glaube ich, wieder.
Ja, los, ne? Ja, irgendwie so. Ja, habe bis jetzt auch noch nichts gelernt, aber.
Steht denn noch irgendwas an?
Ja, natürlich. Da kommen jetzt schon wieder 3-4 Klausuren nach den Ferien. Ja, mal schauen. Aber ich brauchte jetzt auch ein paar Tage, einfach mal runterzukommen.
Ja, daher. Man kann dich nicht nur mit lernen. Hast du für Silvester was geplant?
Ja, ich bin eingeladen bei einer Freundin.
Oh, schön.
Ja, und dann machen wir Raclette und ja.
Der Klassiker.
Der Klassiker, ja.
Ich habe letztens, da musste ich so lachen, ich bin in einem Supermarkt an einem Chibo-Stand vorbeigegangen und habe im Augenwinkel gesehen nur die Aufschrift Raclette für 2. Hab angehalten, bin nochmal einen Schritt zurück und habe mir das angeguckt. Also dieses Raclette war vielleicht so groß wie, also die Verpackung war schon relativ klein. Wie kann man das vergleichen? Ich würde mal sagen, so 15 Zentimeter lang.
Okay.
Die Hälfte davon breit. Ich sag, davon werde ich ja nicht mal alleine.
Nee, das lohnt sich gar nicht anzuschmeißen.
Ich brauche 3 auf dem Tisch.
Ja, okay. Ja.
Nein, schön. Also wir selber haben nichts geplant. Ich muss am 31. nochmal arbeiten. Mhm. Hab aber Neujahr frei. Vielleicht machen wir uns das zu Hause ein bisschen gemütlich.
Ja.
Gucken dann das Feuerwerk.
Ich war jetzt die letzten Jahre auch immer zu Hause. Aber jetzt habe ich gedacht, ja, kann ich auch mal.
Auch
ich mag
mal
ja sein. Eigentlich Silvester nicht so gerne. Ich mag auch dieses Geböller nicht. Und
nee, muss ich auch nicht haben.
Aber gut, jetzt bin ich mal bei Freunden.
Sehr schön.
Ja.
In dem Sinne spreche ich, glaube ich, auch für Uschi, wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, ein gesundes neues Jahr auf jeden Fall.
Genau. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ich habe das Datum jetzt gar nicht mehr im Kopf.
Ich auch
ich
nicht.
Ich müsste vorrechnen. Auf jeden Fall hören wir uns im neuen Jahr wieder. Und wie ich am Anfang angekündigt habe, werden wir uns jetzt mal Gedanken machen, wie wir den Podcast weiterführen.
Ja.
Ob wie gehabt oder ob wir das vielleicht ein bisschen umstrukturieren. Aber da werdet ihr noch früh genug erfahren oder Infos bekommen.
Ja, genau. Falls ihr Ideen habt, könnt ihr ja auch mal in den Kommentaren auf Insta oder so schreiben.
Kein Thema, haut's raus. Da sind wir sehr dankbar drüber. Und ja, Uschi und Nikolas sind raus.
Ja, guten Rutsch. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Pflegegeplänkel, der True Crime Podcast.